Das Feuer ist der größte Schatz, den sie besitzen. Zu jedem Zeitpunkt gibt es ein Mitglied der Gruppe, das allein dafür zuständig ist, das Feuer am Leben zu erhalten. Es muss geschützt werden vor Wind, Regen und anderen Widrigkeiten und es braucht Nahrung. Mengenweise Holz verschlingt es gierig, ständig muss es gefüttert werden. Am Ende bleibt nur Asche übrig. Doch das ist nicht das Einzige, was Feuer hervorbringt. Es spendet Wärme, erhält die Finsternis, hält wilde Tiere fern und vermag es sogar Ungenießbares in wertvolle Nahrung zu verwandeln. Bald schon werden sie mit seiner Hitze Metalle einschmelzen und Werkzeuge daraus bauen. Nachts liegen sie im gelben Schein der Feuerstelle auf ihren Lagern und sehen in den schwarzen Himmel, der gespickt ist von Licht. Was sollen diese kleinen Kerzen anderes sein als Feuer? Es ist das Einzige, was sie kennen, was nachts in Abwesenheit der Sonne so hell leuchten kann. Sind das andere Stämme, die irgendwie nach dort oben gelangt sind und dort ihre Feuer entfachen? Willkommen, Wanderer des Weltraums, bei Ein großer Schritt für die Menschheit. Mein Name ist Jana Steuer und wir blicken heute zurück auf tausende Jahre Menschheitsgeschichte. Lasst uns die Spuren eines Hungers unserer Spezies suchen, der eines Tages nicht mehr gestillt werden kann.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6.
Griffin, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Okay, we've had a problem here.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Das Feuer ist der Beginn des Aufstiegs der Menschheit. Nur wir lernten wirklich, es zu zähmen. Mit der Zeit mussten wir auch nicht mehr auf Blitzeinschläge oder Waldbrände warten, um es zu ernten. Wir konnten es selbst entzünden und in eine Form bringen, die uns nützt. Es war das erste Mal, dass wir eine Energiequelle besaßen, die wir kontrollieren konnten. Und es war der Beginn einer tausende Jahre alten Geschichte, die erzählt, wie wir immer energiehungriger wurden. So hungrig, dass wir die Habitabilität unseres Planeten und unsere eigene Zukunft selbst schließlich aufs Spiel setzten, um unseren Hunger zu stillen. Was ist überhaupt Energie? Die Frage klingt grundsätzlich so, als hätte sie eine komplizierte Antwort und auf gewisse Weise ist dem auch so. Doch anders betrachtet ist es eigentlich auch ganz simpel. Wir wenden uns zur Beantwortung an einen Homo sapiens, der vor 300.000 Jahren sein Dasein auf der Erde fristete. Er ist Jäger und Sammler, hat noch nie etwas von einem Acker gehört und arbeitet mit Werkzeugen aus Holz und Stein. Ob er einen Namen hatte, wissen wir heute nicht genau. Vielleicht war es auch zum Beispiel eine bestimmte Geste, die ihn beschrieb. Doch der Einfachheit halber geben wir ihm einen gesprochenen Eigennamen. Saab, kurz für Sapiens. Das Feuer, das kennt und hütet Saab bereits. Selbst seine Werkzeuge bearbeitet er bereits darin. Er sieht, genau wie wir, seine Nachfahren, mit glasigen Augen stundenlang in die tanzenden Flammen. Wie erklären wir ihm das Wort Energie, wenn man von der Problematik einer gemeinsamen und ausdrucksstarken Kommunikationsmöglichkeit absieht? Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass, wenn etwas hell und warm ist, Energie dahinter steckt. Ganz genau eben wie Feuer, wie die Sonne am Himmel, wie die Sterne in der Nacht. Energie kann übertragen werden. Halte ich einen Ast in die Flammen, beginnt er zu glühen. Scheint die Sonne lang genug auf einen Fels, hält er die Wärme eine Weile lang. Energie verrichtet Arbeit. Sie verändert Dinge und kann für allerlei nützliche Zwecke dienen. Habe ich ausreichend geschlafen und genug gegessen, dann werde ich lange Strecken zurücklegen können in der Savanne. Dann kann ich diese Energie, aufgenommen durch Nahrung und unsere Atmung, umwandeln in Bewegung und Muskelkraft. Die Energie, die in meiner Nahrung steckt, sei es Fleisch oder auch pflanzlich, ist letztendlich nicht viel mehr als umgewandelte Energie der Sonne. Gerade Pflanzen wandeln Sonnenlicht gemeinsam mit CO2 direkt in Zucker um. Das nennen wir Photosynthese. Schlägt ein Blitz in den lokalen Wald ein und es entfacht sich ein Feuer, so ist dies ebenfalls eigentlich umgewandelte Energie der Sonne. Denn das Gewitter wurde letztendlich durch die Interaktion kalter und warmer Luftschichten ausgelöst. Die Wärme in der Luft ist eine direkte Folge der Sonne. Und wenn der Wind unserem Steinzeitmenschen ins Gesicht weht und gegen seine Laufrichtung ausgerichtet ist, dann fällt ihm das Vorankommen schwerer, da hier der Wind seine Energie gegen die Muskelanstrengung von Saab einsetzt. Wind ist eine Folge von warmen Hochdruckgebieten und kalten Tiefdruckgebieten, die Ausgleich suchen. Also ebenfalls eine Folge der Sonne. Eins wird auch unserem Steinzeitmenschen an der Stelle klar. Die Energiequelle schlechthin für die Erde, das ist ganz deutlich unser Heimatstern, die Sonne. Doch Saab kennt noch einen Ort, der Wärme bietet. Er zeigt ihn mir. Nicht weit entfernt von seinen Jagdgründen dampft es zwischen den Felsen. Tag und Nacht, auch wenn die Sonne ihr Gesicht nicht zeigt, egal ob Winter oder Sommer. Dort gibt es Quellen und Teiche, die Wasser führen, was teilweise unerträglich heiß ist. Es blubbert und stinkt. Und es kühlt niemals ab. Diese Wärme kommt tatsächlich nicht direkt von der Sonne. Es ist die Energie aus dem Erdinneren, die hier an die Oberfläche kommt. Die Oberfläche, genauer gesagt die Erdkruste unseres Planeten, ist nur eine dünne Schicht. Darunter kommt der geschmolzene Erdmantel und noch tiefer befindet sich der Erdkern. Dort ist die Energie der Entstehung der Erde gefangen, primordiale Hitze. Die Energie, die beim Verklumpen der Staub- und Gasteilchen vor 4,5 Milliarden Jahren freigelassen wurde, ist noch immer in unserem Planeten enthalten. Daneben entsteht im Erdinneren auch Hitze durch radioaktiven Zerfall. Diesen Prozess kann ich Saab nicht so einfach erklären. Es wird tausende Jahre und eine Nachfahren mit dem Namen Marie Curie brauchen, um die Menschheit hier aufzuklären. Für den Moment ist nur wichtig zu wissen, dass Atome, die Bausteine, aus denen die Welt besteht, Energie tragen. Wie kleine Pakete. Und diese Energie kann man freilassen, wenn man Atome teilt. Oder zusammenfügt, also fusioniert, je nachdem. Tatsächlich ist Letzteres, also die Fusion, die Energieform der Sonne. Sie fusioniert in ihrem Inneren leichte Elemente zu schwereren. Das benötigt enorme Temperaturen und Druck. Solche Verhältnisse sind natürlicherweise nur in einem Stern zu finden. Saab ist verwirrt. Die Sonne besteht aus Feuer, erklärt er mir. Ich versichere ihm, dass auch viele seiner Nachfahren, auch 300.000 Jahre später, diesen Irrtum manchmal noch begehen. Es liegt ja auch nahe. Sie ist hell, gelb und warm. Doch tatsächlich, so versuche ich es abzuerklären, kann die Sonne nicht aus Feuer bestehen. Feuer gibt es nur hier unten bei uns auf der Erde. Aber dort oben, weit weg von uns und in der großen Dunkelheit, die wir Weltall nennen, da kann es nicht überleben. Es muss gefüttert werden, das weiß Saab gut. Und eine wichtige Komponente des Futters für das Feuer, der Sauerstoff, existiert nur hier unten. Und er existiert nur dank des Lebens. Dort oben in der Dunkelheit gibt es ihn nicht. Dort gibt es nämlich gar keine Luft. Jedes Feuer würde also sofort ersticken. Die Kernfusion der Sonne ist also direkt für das Leben hier auf der Erde verantwortlich. Sie erwärmt die Oberfläche, lässt Pflanzen wachsen und versorgt uns so direkt und indirekt mit der Energie, die wir benötigen als Lebewesen. Denn alles Leben, ob zivilisiert oder primitiv, braucht Energie. Leben ist allgemein so etwas wie eine Energieentwertungsmaschine. Denn wenn wir die Energie einmal aufgenommen haben und sie dann einsetzen, um zum Beispiel unsere Muskeln anzustrengen, dann ist sie verbraucht, umgewandelt in Wärme. Energie kann niemals vernichtet werden, doch sie wird im Laufe der Zeit immer nutzloser und homogener, also gleichmäßiger verteilt. Das ist das Prinzip der Entropie. Ich versuche Saab das folgendermaßen klarzumachen. Wenn er abends eine große Mahlzeit zu sich nimmt, dann kann er am nächsten Morgen eine lange Strecke laufen. Ihm wird warm. Doch durch das reine Laufen seinerseits können keine neuen Pflanzen wachsen. Niemand anderes kann sich daran ernähren oder signifikant warm halten. Das Gleiche gilt für das Feuer. Seine Wärme verfliegt. Sie verschwindet praktisch in der Umgebung. Obwohl sie noch vorhanden ist, kann man sie nicht wieder einfangen und sich daran weiter wärmen. Man muss stattdessen das Feuer in Gang halten. Immer weiter und weiter mit Brennmaterial versorgen, damit es einen weiterhin warm halten kann. Ich erkläre Saab, dass dies für viele tausende Generationen das Hauptproblem der Menschheit sein wird. Schon jetzt zapfen Saab und seine Zeitgenossen die verfügbaren Energiequellen an. Sie verbrennen Holz und nutzen das Feuer. Und die Menschheit wird das immer weiter tun und auf unerhörte Maßstäbe treiben. Doch diese Energie, die sie gewinnen, wird praktisch jedes Mal, wenn sie nutzen, entwertet. Sie verfliegt, verteilt sich und wird unbrauchbar. Es muss also konstant Energie gewonnen werden. Aber daran sieht Saab kein Problem. Die Wälder sind groß. Ist das Holz irgendwo alle, dann sucht man sich eben eine neue Stelle. Ich frage Saab, wie viele Mitglieder seine Gruppe hat. Dann erzähle ich ihm, wie viele Menschen im 21. Jahrhundert auf der Erde leben. Er lacht und schüttelt den Kopf. Ich erzähle ihm, dass wir dabei sind, das allerletzte Holz zu schlagen und diese Welt leer zu saugen in unserem Energiehunger. Es ist der Erfolg und der Fluch seiner Spezies. Saab glaubt mir nicht. Wie könnten wir jemals die Erde erschöpfen? Ich biete an, ihn auf eine Reise mitzunehmen und ihm die Zukunft zu zeigen. Die Welt seiner Nachfahren und das Erbe der Evolution, die den Homo sapiens erschaffen hat. Wir beginnen unsere gemeinsame Reise durch die Zeit im Neolithikum, mehrere hunderttausend Jahre nach Saabs Zeit und nur etwa 11.000 Jahre vor dem 21. Jahrhundert. Es ist das erste Mal, dass Menschen von Jägern und Sammlern zu Hirten und Bauern wurden. Ich zeige Saab Felder und Gehege mit Tieren darin. Er ist fasziniert. Die Pflanzen wachsen jetzt an Stellen, die wir ihnen vorschreiben. Und zwar auch genau nur solche, die wir auch essen möchten. Die Tiere wohnen jetzt direkt bei uns. Das Jagen wird so lächerlich einfach. Ich erkläre ihm, dass die Menschen nun nicht mehr so viel umherziehen, sondern meistens ihr ganzes Leben an einem Ort verbringen. Saab ist schwer beeindruckt von unserer Macht über Flora und Fauna. Nie hätte er so etwas für möglich gehalten. Vorsichtig mache ich ihm klar, dass die Tiere nun nicht nur direkt bei uns verweilen und wir sie so sehr viel einfacher töten können, sie gehorchen uns auch teilweise so sehr, dass sie Arbeiten für uns verrichten. Den Pflanzen zu befehlen, wo sie zu wachsen haben, ist nämlich keine einfache Aufgabe. Wir nutzen die Muskelkraft bestimmter Tiere als Energiequelle, um uns zu helfen. Mit der Zeit ziehen sie schwere Karren für uns, transportieren Dinge und sogar Menschen über weite Strecken. Eine hervorragende Energiequelle. Nebenbei gewinnen wir neben Fleisch, Leder und Fellen auch weitere Produkte von Tieren, wie zum Beispiel nährstoffreiche Muttermilch. Saab verwirrt dieses Konzept etwas. Er kann sich nicht vorstellen, Milch von einem Tier zu trinken. Ich empfehle ihm, es auch nicht zu versuchen. Ihm fehlt höchstwahrscheinlich noch das nötige Enzym, um Milch im Erwachsenenalter zu verdauen. Bereits hier in der Jungsteinzeit ist der Energiehunger der Menschheit gestiegen. Die Energie, die von Menschen aus der Natur entnommen wird und verwendet und verwertet wird, sei es als Nahrung oder um Unterschlupf oder Mobilität zu gewähren, wächst und wächst. Man kann einen Vergleich aufstellen mit dem Energiebedarf eines Menschen im Durchschnitt, rein um seine lebenswichtigen körperlichen Funktionen in Ruhe aufrechtzuerhalten. Wenn man das tut, kommt man auf einen Energieaustausch mit der Umwelt, der zu Saabs Zeiten in einer Jäger- und Sammlergesellschaft etwa 3 bis 5 Mal höher ist als der minimale Bedarf. In der Jungsteinzeit sind es bereits bis zu 20 Mal mehr. Saab und ich reisen etwas vorwärts in der Zeit, zwischen etwa 6.000 und 4.000 Jahren vor dem 21. Jahrhundert. Tiere werden jetzt verstärkt als Energiequelle genutzt. Ich zeige ihm domestizierte Esel in Afrika, Pferde in Zentralasien und Kamele auf der arabischen Halbinsel. Sie gehorchen den Menschen und führen Arbeiten für sie durch. Dafür bekommen sie Nahrung und werden rudimentär vor Feinden und den Elementen geschützt. Ein vorteilhafter Handel. Für uns. Doch die Kreativität und Innovation der Spezies Homo sapiens ruht nie. Wir erreichen die Zeit der alten Griechen und Römer, ein paar Jahrhunderte vor dem, was einige Menschen heute Christi Geburt nennen. Saab sieht mich fragend an, ich sage ihm, dass ich das nun wirklich nicht auf die Schnelle erklären kann. Ich deute auf ein Bauwerk neben einem rasch fließenden Fluss. Zunächst muss ich Saab davon überzeugen, dass dies tatsächlich Menschen errichtet haben. An seiner Seite ist ein riesiges Rad befestigt, was sich langsam dreht. Saab ist begeistert von der runden Form. Eine endlose Form. Ich erzähle ihm, dass Tiere zwar tolle Energiequellen sind, aber dass sie auch Nachteile haben. Saab stimmt mir sofort zu. Man muss sie ja ständig ernähren. Und wenn man es nicht tut, dann sterben sie, genau wie Menschen. Ich bin überrascht von seiner Auffassungsgabe. Dann erinnere ich mich, dass wir ja praktisch das gleiche Gehirn besitzen. Ich frage ihn, ob er schon einmal in einem Fluss gestanden ist. Er sieht mich verständnislos an. Selbstverständlich. Ich bitte ihn, das Gefühl zu beschreiben. Saab erzählt mir von Kälte und Nässe. Und von einer Kraft, die gegen die Beine drückt und einen mitzerren will. Er warnt vor heftigen Strömungen und Untiefen, die Menschen unter Wasser drücken können und ertrinken lassen. Er hat großen Respekt vor der Macht des Wassers. Ich erzähle ihm, dass die Menschen sich auch diese Macht untertan gemacht haben. Immerhin bis zu einem gewissen Grad. Ich deute auf das Mühlrad und erkläre, dass es sich bewegt, da das Wasser ganz von alleine dagegen drückt. Man muss es nicht ernähren oder beschützen. Das Wasser fließt Tag und Nacht. Es ist niemals erschöpft oder krank. Während wir sprechen, kräuselt eine Brise die Oberfläche des gluckernden Flusses. Ich hebe ein welkes Blatt vom Boden und lasse es im Wind fliegen. Saab starrt ihm eine Weile lang hinterher. Dann begreift er. Wind trägt ebenfalls Energie. Ich nicke. Davon hatten wir ganz am Anfang schon mal gesprochen. Wind drückt Bäume nieder, wenn er als Sturmgestalt annimmt. Er verändert Landschaften und trägt Samen in die hintersten Ecken der Welt. Ich zeige Saab eine Windmühle. Es sind die ersten Gehversuche der Menschheit, was erneuerbare Energien betrifft. Viele Jahrhunderte später werden sie erneut ins Rampenlicht gerückt werden. Saab fragt mich, weshalb sich die Räder der Mühle drehen müssen. Ich versuche ihm klarzumachen, dass es sich um die Verarbeitung von Pflanzen handelt, die wir so in genießbarere Formen verwandeln. Saab hat keine Ahnung von Mehl oder Brot, aber er kann grundsätzlich begreifen, dass Nahrung besser schmeckt und vertragen wird, wenn man etwas Aufwand betreibt. Er ist fasziniert von den Mühlen und sieht sie sich eine ganze Weile lang an. Ab und zu stochert er an den Mechanismen herum oder imitiert das kratzende Geräusch der gewaltigen Mühlsteine. Ich lasse ihn in Frieden, denn unser nächster Zeitsprung wird ihn sicherlich schockieren. Wir sind davor, in die moderne Welt zu springen, in eine Zeit, in der sich die Dinge so schnell veränderten, dass selbst ihre Zeitgenossen Schwierigkeiten hatten, Schritt zu halten. Schließlich nehme ich ihn zur Seite. Ich versichere ihm, dass ihm nichts passieren kann und erkläre, dass er die Welt, in die wir nun springen, fast nicht erkennen wird. Es wird alles fremd sein für ihn, alles wird laut sein und sein Hirn wird Probleme haben, die Eindrücke ordentlich zu verarbeiten. Doch es ist noch immer seine Welt. Unsere Welt. Die Erde, auf der auch er lebt, 300.000 Jahre vor unserer Zeit. Saab ist bereit. Er erzählt mir, dass er vor wenigen Dingen wirklich Angst hat, dass er selbst große Tiere jagt. Fast beneide ich ihn um seine Naivität oder vielleicht eher um seine Unschuld. Wir begeben uns ins 17. Jahrhundert. Es zischt. Hitze steigt in unsere Gesichter. Nachdem er den ersten Schrecken verarbeitet hat, deutet Saab aufgeregt auf die Glut, die vor uns flimmert. Feuer. Er liegt nah dran. Ich erkläre ihm, dass das, was er da sieht, sich Kohle nennt. Er kennt den Stoff. Wenn Wälder abgebrannt sind oder das Feuer von Lagerstätten, dann bleibt schwarzer, poröser Stoff zurück. Kohle kann man aber auch aus Bergen gewinnen, tief vergraben unter dem Stein. Saab lacht. Wie soll sich jemand einfach so in einen Berg graben? Ich zeige ihm große Maschinen und Werkzeuge, Männer mit schwarz verschmierten Gesichtern. Sie arbeiten sich hinein in die Innereien der Welt und zerren sie hervor. Saab versucht zu begreifen. Dann ist der Hunger noch größer geworden? Ich nicke. Unbeschreiblich viel größer. So groß, dass wir praktisch jedes Risiko eingehen. Das versteht er. Wenn die Gruppe hungert, dann muss man auch auf riskante Jagden gehen. Der Preis ist aber nicht selten der eigene Tod. Ich nicke und erkläre, dass diesen Preis die Menschen auch in dieser Zeit noch oft bezahlen müssen. Saab versteht nicht, weshalb sie nicht einfach Holz aus den Wäldern benutzen, anstatt in irgendwelchen Schächten herumzukriechen. Das Konzept von Kohlenstoff ist ihm schwer deutlich zu machen, also versuche ich es anders. Wenn Pflanzen sterben, dann gehen sie zurück, wo sie herkamen. Saab nickt. Sie werden zur Erde. Gerade in sumpfigen Gegenden sammelt sich viel totes Pflanzenmaterial an und es wandert nach unten, wo es zusammengepresst wird. Doch in den Überresten schlummert etwas Wertvolles. Ich frage Saab, ob er sich an die Sache mit dem Sonnenlicht und den Pflanzen erinnert. Sie wachsen, wenn sie Wasser und Sonnenlicht erhalten. Sie nehmen die Energie der Sonne auf. Und wenn sie sterben, dann begraben sie diese Energie mit sich. Und das Ganze wird tief im Boden verschlossen, so tief, dass es äußerst schwierig wird, ranzukommen. Außer man ist wirklich stark getrieben. Getrieben von einem unstillbaren Hunger. Die Menschen haben das über Jahrtausende gepresste Pflanzenmaterial, was sich nun Kohle nennt, hervorgezerrt. Und sie verbrennen es jetzt in ihren Öfen. Eine Menge Energie steckt darin. Energie aus alter Zeit, weit vor der Lebzeit der Menschen, die sie nun nutzen. Saab ist beeindruckt von der Hitze, die uns umgibt. Es stimmt, ein einzelnes Feuer könnte das wohl nicht so einfach leisten. Wir sehen uns die Maschinen des 17. und 18. Jahrhunderts an. Sie dampfen. Saab kennt Dampf. Er tritt aus den heißen Quellen bei seinen Jagdgründen hervor. Ich zeige ihm, wie der Dampf wieder Räder antreibt, so wie das Wasser die Mühle antrieb. So eine Dampfmaschine ist ein mächtiges Werkzeug. Sie kann die Arbeit dutzender Pferde verrichten. Wir sehen uns die Felder dieser Zeit an. Große Maschinen sind hier zugange, genau wie in Fabriken, und sogar Züge durchkreuzen nun die Landschaft. Dass der Zug eine Maschine und kein Lebewesen ist, das kann ich Saab nicht wirklich erklären. Er wirft ein, dass wir nun ja doch wieder unsere Energiequellen füttern. Nur diesmal nicht mit Früchten und Fleischresten, sondern mit Kohle. Bei den Wind- und Wassermühlen mussten wir das nicht tun. Ich stimme ihm zu. Er fragt, weshalb wir das tun. Wäre es nicht einfacher, die Arbeit von Wind und Wasser erledigen zu lassen? Mein Herz wird schwer. Wie soll ich ihm das erklären? Was er da benennt, ist ja durchaus eines der größten Probleme, mit dem wir im 21. Jahrhundert konfrontiert sind. Ich versuche mich daran, etwas über Zuverlässigkeit und Kosten zu erklären. Aber Saab begreift es nicht. Moderne Wirtschaft in einem praktisch globalen Kontext übersteigt seine Vorstellungskraft. Letztendlich muss ich ihm sagen, dass die Kraft und ihre Verfügbarkeit bei den erneuerbaren Energiequellen für den Moment einfach nicht ausreichte, um den Hunger zu stillen. Saab lacht wieder. Nichts ist stärker als Wind und Wasser. Wie soll das nicht ausreichen? Ich stimme ihm zu, doch ich beschreibe, wie Wind und Wasser schwierig einzufangen sind und dass man hier eine scheinbar simplere Alternative gefunden hat. Saab beginnt zu husten. Die Luft hier ist praktisch grau von Kohlepartikeln. Wir sehen uns anderweitig um. Ich zeige Saab die ersten Anwendungen von Elektrizität. Licht, ganz ohne Flamme. Die Energie dafür stammt aus kohlebetriebenen Dampfkraftwerken. Ich zeige Saab, dass sich Energie zentral gewinnen lässt und dann über gewaltige Netze überall verteilt werden kann. Wir sehen uns tief verschneite Städte an, in denen sich die Bewohner in ihren Stuben warm halten können. Die Menschen beziehen Wärme, Licht, Arbeitskraft und Mobilität so langsam wie ganz selbstverständlich. Saab hingegen fällt es schwer zu verstehen, dass dies die gleiche Spezies ist wie er. Ihr Leben wirkt wie auf einem anderen Planeten. Wir reisen ins späte 19. Jahrhundert. Die Entwicklung läuft nun fast exponentiell schneller. Es gibt tausend Dinge, die Saab nicht versteht. Alles ist fremd. Um ihn nicht zu sehr zu belasten, führe ich ihn zunächst weg von den Städten und der brüllenden Industrie, die sich ihren Weg durch die Gesellschaft frisst. Wir stehen auf einer windgepeitschten Grasebene. Ein eigenartiger Geruch liegt in der Luft. Die Landschaft ist übersät mit kleinen und größeren dunklen Flecken. Wir nähern uns einem davon. Zwischen dem Gras tritt eine dickflüssige schwarze Masse hervor. Hier und da blubbert es. Saab tritt zwei Schritte zurück. Dieser Ort ist gefährlich. Er hat dort Tiere verenden sehen. Die reine Berührung mit dem seltsamen Stoff hat ihren Tod bedeutet. Es verklebt sofort alles, ob Fell, Haut oder Haare. Manchmal brennt es an diesen Orten. Und dann praktisch ewig. Doch seine Leute trauten sich noch nicht, den schwarzen Stoff zu nutzen, auch nicht als Brennmaterial. Zu seltsam, zu klebrig, zu unberechenbar. Ich weiß, dass Saabs Nachfahren ihre Furcht irgendwann besiegt haben und begonnen hatten, das Erdöl und den natürlichen Teer, der hier hervortritt, irgendwann als Klebemittel zu nutzen. Auch wurden Boote damit bestrichen, um sie wasserdicht zu bekommen. Doch lange Zeit war der Stoff hier auch ein großes Ärgernis. Er verunreinigte Trinkwasser und kann, wie Saab weiß, eine tödliche Falle sein. Doch wir stehen in der Zeit, die den Beginn einer Revolution markiert. Das Erdöl, oder schwarze Gold, wie sie es bald nennen werden, katapultiert die Menschen in ein Zeitalter der scheinbaren endlosen Energie für alle. Genau wie Kohle kann man Erdöl verbrennen, doch es liefert eine Vielzahl an Vorteilen. Der Energiegehalt ist zum Teil doppelt so hoch wie der von Kohle. Das bedeutet, man kann pro Volumen mehr Energie aus Erdöl bekommen als aus Kohle. Die Menschheit hatte so also eine noch effektivere Energiequelle gefunden, die versprach, den Hunger zu stillen. Erdöl verbrennt sauberer und ist vielseitig anwendbar. Durch die Verarbeitung wurde es zu Treibstoff, der das Transportmittel der Zukunft betankt. Autos. Die Menschen begannen, das Öl aktiv aus dem Untergrund zu pumpen. Es war billig, transportierbar und versorgte eine Industrie, die immer mehr und mehr Energie benötigte. Ich zeige Saab die ersten Autos. Nur zu Beginn fahren einige wenige mit einem Elektromotor anstatt Verbrenner und bald sind sie vom Markt vertrieben. Ich mache mir den Spaß daraus, Saab zu erklären, dass das Elektroauto eine Zeit lang als das Gefährt für die Damen galt, da es weniger stank und man keinen großen körperlichen Aufwand betreiben musste, um es zu starten. Doch mit dem elektrischen Anlasser veränderte sich auch das. Der mit verarbeitetem Erdöl betankte Verbrennermotor tuckert bald über sämtliche Straßen. Reisen, die früher Wochen und Monate dauerten, sind nun in Stunden zu bewältigen. Und das in einer kompakten, kleinen und privaten Maschine, keine gigantischen, dampfbetriebenen Züge. Saab ist neugierig. Er fragt mich, aus was dieses Öl besteht. Ich erzähle ihm von marinen Mikroorganismen und anderem organischem Material, was geologische Prozesse durchlebte. Wieder ist es effektiv gespeicherte Sonnenenergie, flüssiger Kohlenstoff. In der Ferne rauchen die Schornsteine einer Fabrik. Der Himmel darüber ist grau. Es ist die Zeit der glückseligen Ignoranz. Während wir weiter in Richtung Gegenwart reisen, erspare ich Saab den Anblick der Zerstörung, des Leids und des Todes der Kriege des 20. Jahrhunderts. Doch ich erkläre ihm, dass die Menschheit in ihrer immer raffinierteren und effektiveren Energienutzung selbstverständlich irgendwann auf die Idee kam, diese Energie auch schlicht in großem Stil in sehr kurzer Zeit freizulassen. Er versteht nicht, weshalb. Wir sprechen über Streitereien und Kämpfe zwischen Individuen und Gruppen. Saab hat so etwas bereits erlebt. Aber systematische Gewalttätigkeit können er und seine Zeitgenossen sich nicht wirklich leisten. Es existieren schlicht zu wenige von ihnen. Ich bemerke, wie absurd das Konzept einer Bombe auf ihn wirken muss. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs befinden wir uns nun in einer Welt mit einer Energiequelle, die ich Saab so nicht mehr erklären kann. Ich erwähne unsere anfänglichen Gespräche über die Sonne und die kleinen Energiepakete namens Atome. Ich beschreibe, wie in einem winzigen Volumen aber Milliarden Atome sitzen können und dass die Energie, die sie in sich tragen, gewaltig ist. Die beste Art, wie ich die Kernenergie für ihn greifbar machen kann, ist der Vergleich mit der Sonne. Wir Menschen schaffen es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, eine zwar noch krude und weniger elegante, aber dennoch beeindruckende Abwandlung der Energiegewinnung unseres Heimatsterns hier auf unseren Planeten zu bringen. Die Sonne fusioniert Atome. Wir spalten sie. Ich erzähle, wie mit dieser Methode eine Zeit lang die Meinung vorherrschte, unser Energiehunger sei nun endlich gestillt. Die Leute haben wirklich geglaubt, mit der Kernspaltung sei der Traum von unendlicher und praktisch kostenfreier Energie verwirklicht. Doch es kam ein böses Erwachen. Es ist ja nicht so, als ob wir damals nicht gewusst hätten, welchen Preis die Kernspaltung hat. Der Grad der Katastrophe wurde aber mehr oder weniger ignoriert, wie ein lästiges Insekt. Saab hört mir zu und wird still. Er schüttelt den Kopf. Er sagt mir schließlich, dass er glaubt, dass wir nun wirklich nicht mehr mit ihm verwandt sind. Wir haben uns selbst zu etwas Höherem erhoben. Ich weiß nicht, ob er an Götter in irgendeiner Form glaubt, aber es scheint ihm zu missfallen, dass seine Nachfahren tausende Jahre daran gearbeitet haben, sich die Natur vollständig zu unterwerfen. Er spricht von Gleichgewichten und Symbiosen. Er sagt mir, dass es Mächte in der Natur gibt, gegen die ein Mensch niemals etwas ausrichten kann. Ich stimme ihm zu. Ich zeige ihm, dass bei aller Technologie und Innovation wir der Natur in vielerlei Hinsicht noch immer hilflos ausgeliefert sind. Stürme, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Feuer. Wir befinden uns nun wenige Jahrzehnte vor der Gegenwart. Ich zeige Saab die Orte, wo wir die Erde aufreißen und durchbohren, um an ihre fossilen Energieträger zu gelangen. Wir betrachten die schwarzen Wolken der Schornsteine und Abgasanlagen, die seit nun über 100 Jahren in die Luft geschleudert werden. Der Preis des Kohlenstoff, was über Millionen Jahre tief begraben war, haben wir in unter einem Jahrhundert hervorgezerrt und in die Atmosphäre entlassen. Ich erkläre Saab, dass die dunklen Wolken nun den Planeten aufheizen. Auf der ganzen Welt wird es wärmer, es gibt Feuer und Dürren. Und wir selbst sind der Auslöser. Und außerdem sind wir auf einem guten Weg, die Erde buchstäblich auszusaugen. Wir sind einfach zu hungrig. Saab fragt mich, warum wir nicht aufhören, die schwarzen Wolken in die Luft zu entlassen, wenn wir doch wissen, wie schlecht es für uns selbst ist. Ich kann ihm nur antworten, dass ich mich das selber frage, dass sich Millionen Menschen genau diese Frage stellen. Die Menschen haben es warm und sie sind gut genährt. Maschinen übernehmen Arbeiten, die Mobilität ist so frei wie noch nie. Man gibt Privilegien nur äußerst ungern auf. Wir haben uns an unser hohes Level der Energieversorgung gewöhnt. Wir könnten tatsächlich gar nicht alle überleben, wenn wir schlicht aufhören würden, ohne Alternativen zu schaffen. Dafür sind wir zu viele. Doch es gibt Hoffnung. Ich zeige Saab einen Windpark. Er ist begeistert, wie die Mühlen aus der Antike. Ich muss lächeln. Wir haben tatsächlich die Macht des Windes, des Wassers und sogar der Sonne wiederentdeckt. Saab versteht nicht ganz, wie wir sie je vergessen konnten, doch er ist zufrieden, endlich ergibt wieder etwas Sinn. Ich erkläre, dass wir nun auf dem Weg sind, diesem Klimawandel, unserem eigenen Vergehen, den Kampf anzusagen, dass wir uns wehren. Aber es ist nicht einfach, es gibt viele Interessen bei so vielen Individuen und die Problematik des Verzichts. Man wird ungern einfach so auf Diät gesetzt. Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts ist der Energiebedarf rasant gestiegen. Davor gab es kleines und für den Planeten weitestgehend verkraftbares Wachstum, doch die industrielle Revolution löste die Hochzeit der unstillbaren Gier des immer gewaltigeren Energiehungers der Menschheit aus. Die Energienutzung wuchs gewaltig. Sie verdoppelte sich weltweit ab den 50er Jahren circa alle 20 bis 30 Jahre. Trotz aller Anstrengungen wird dieser Energiehunger auch weiter steigen. Momentan weltweit mit etwa 2% im Jahr. Auch dann, wenn wir den Umstieg der Energiewende meistern sollten. Unser Leben erfordert praktisch täglich mehr Energie. Die Weltbevölkerung wächst noch immer. Die Energiewende mit vor allem der Elektrifizierung von Transport und Wärme selbst erfordert Unmengen Energie, die dann aber sauber sein muss. Es gibt kein Entkommen, so oder so werden wir Menschen weiter immer mehr Energie umsetzen. Von nutzbarer, konzentrierter Energie, die Arbeit verrichten kann, hin zu nutzloser, homogen verteilter Wärme. Wir sind auf dem Weg, eine Typ-1-Zivilisation zu werden. Eine Zivilisation, die sämtliche Energiequellen ihres Planeten nutzt. Ganz sind wir noch nicht da. Es würde unter anderem zum Beispiel auch die Kontrolle über Naturphänomene wie Erdbeben oder Vulkanausbrüche beinhalten. Werden wir je eine Zivilisation vom Typ 2? Die, die die gesamte Energie ihres lokalen Sterns nutzen? Die Sonne gibt ca. 3,8 mal 10 hoch 26 Watt an Energie ab. Das ist ungefähr 13 Billionen Mal mehr, als wir weltweit im Jahr produzieren. Natürlich trifft nur ein Bruchteil dieser Sonnenenergie auch die Erdoberfläche. Eine Zivilisation vom Typ 2 findet einen Weg, die gesamte Energie ihres Sterns zu ernten, nicht nur den Teil, der auf ihren Planeten trifft. Und dann gibt es da noch den Typ 3. Diese Art von Zivilisation nutzt die gesamte Energie ihrer Galaxie. Jeder Stern, jedes schwarze Loch. Ein gewaltiger Energieumsatz, so immens, dass selbst wir ihn uns heute nur schwer vorstellen können. Ich fange gar nicht damit an, Saab das zu erklären. Ich glaube, er beginnt aber langsam zu begreifen, dass wir tatsächlich den Planeten leersaugen könnten. Dass es ein Ende der fossilen Ressourcen gibt. Doch er deutet auf die Windparks und erklärt mir, dass man aber den Wind zum Beispiel nicht aufbrauchen kann. Der weht doch immer. Auch noch in 1000 Jahren. Würde das nicht bedeuten, dass, wenn wir die Energiewende gestemmt bekommen, wir einfach weiter Energie verbrauchen können, so viel wir wollen? So viel wir eben brauchen, um unseren Appetit zu stillen? Wie so oft kann ich nur einen tiefen Atemzug nehmen und die Antwort mit einem »Das kommt darauf an« beginnen. Saab verdreht die Augen. Diese Geste hat er sich von mir abgeschaut. In unserer kurzen gemeinsamen Zeit hat er bereits gelernt, diese Formulierung zu ächten. Doch es kommt nun mal darauf an. Windräder haben zunächst mal tatsächlich einen Effekt auf lokale Windgeschwindigkeiten und Turbulenzen. Die umweltlichen Einflüsse großer Windparks werden momentan noch aktiv erforscht. Die Veränderung lokaler Windmuster und das ständige Durchmischen der Luft durch die Schaufeln der Räder kann sich theoretisch auf das lokale Ökosystem auswirken. Schließlich nehmen wir hier ganz aktiv die Energie aus der Atmosphäre heraus und hinterlassen sie somit weniger. Aber in diesem Kontext ist es auch wichtig, im Auge zu behalten, dass die meisten großen menschlichen Konstruktionen, seien es Siedlungen, Hochhäuser oder eben auch herkömmliche Kraftwerke mit fossilen Energieträgern, durch unter anderem Abwärme einen Einfluss auf das Mikroklima in ihrer Umgebung haben. Und gerade die genannten Beispiele tun das in deutlich größerem Stile als Windräder. Ob der massive Ausbau von Windenergie letztendlich negative Konsequenzen hätte für das Klima, ist umstritten. Bisher gibt es nur Modellrechnungen. Tatsächlich ist allerdings der mehrheitliche Konsens in der Wissenschaft der, dass Windenergie außer durch den positiven Effekt durch die Ersetzung fossiler Energieträger keine weiteren Konsequenzen für das Weltklima haben kann. Und dann, tja, dann gibt es da auch noch die einfache Sache mit dem Strahlungsgleichgewicht. Um stabile Temperaturen zu gewährleisten, muss die Erde pro Zeiteinheit genauso viel Energie ins Weltall abstrahlen, wie sie von der Sonne erhält. Während die Sonne mit sehr vielen Photonen, also Lichtteilchen, in sehr kurzen Wellenlängen ihre Energie an die Erde abgibt, strahlt die Erde in sehr langen Wellenlängen, also im Infrarotbereich, die Energie wieder ab. Die Intensität ist zwar auf den einzelnen Wellenlängen nicht so hoch wie die der Sonnenstrahlung, doch die Erde strahlt auf einem deutlich breiteren Wellenlängenbereich ab. Wenn in der Erdatmosphäre plötzlich signifikant mehr Hitze gefangen wird, wie momentan durch den Ausstoß von Treibhausgasen, die Infrarotstrahlung einfangen, so ist dieses Strahlungsgewicht gestört und die Erde heizt sich auf. Natürlich gibt es auch schlicht Limits bezüglich aller erneuerbaren Energien. Wir können allerhöchstens so viel solare Energie mit Solaranlagen und Windparks einfangen, wie von der Sonne aus die Erdoberfläche erreicht. Erdwärme hat Grenzen, denn im Inneren kommen keine neuen Energiequellen dazu. Selbst Gezeitenkraftwerke, die Energie effektiv aus der Erdrotation beziehen, haben Grenzen, da sich die Geschwindigkeit der Erdrotation nicht so einfach ändern lässt. Würde man nun theoretisch bei maximaler Nutzung regenerativer Energien durch Sonneneinstrahlung noch zusätzlich deponierte Energieträger, wie zum Beispiel auch durch Kernfusion, nutzen, so führt man dem System Erde schließlich mehr Energie zu, als sie von der Sonne erhält, und es kommt zum Temperaturanstieg. Auch wenn man CO2-Emissionen komplett ausgemerzt hat. Dieses Limit haben wir selbstverständlich noch lange nicht erreicht, und es ist auch nicht ganz trivial abzuschätzen, wann wir das tun werden. Jedenfalls nicht innerhalb unserer Lebenszeit, und der CO2-verursachte Klimawandel ist das deutlich größere Problem, was es momentan zu lösen gilt. Aber es bedeutet, es wird ein Limit für den Energiehunger der Menschheit geben. Zumindest auf der Erde. Dieses Limit mag weit entfernt wirken, doch auch die Konsequenzen des menschlich verursachten CO2-Anstiegs lagen einst weit entfernt. Saab grübelt über die Arroganz seiner Nachfahren. Er begreift natürlich nicht vollends, was all diese Worte bedeuten, doch eines versteht er genau. Wer mehr nimmt, als nachwachsen kann, der rennt irgendwann in eine Katastrophe. Die Stimmung wird düster. In diesem Moment entsinne ich mich, dass ich Saab eigentlich auch etwas über Hoffnung erzählen wollte. Ich reiche ihm meine Hand und wir machen einen kurzen Ausflug durch die moderne Welt des Jahres 2024. Ich zeige ihm, dass Kinder und Mütter bei Geburten, selbst global betrachtet, ein deutlich geringeres Risiko eingehen zu sterben. Ich zeige ihm, wie Kranke und Verletzte geheilt werden können. Was zu seiner Zeit Todesurteile waren, kann heute in wenigen Tagen geheilt werden. Ich zeige ihm die Millionen Menschen, die sich dem Schutz der Natur verschrieben haben. Diejenigen, die anderen in Not helfen, etwas abgeben von dem, was sie besitzen. Ich zeige ihm, dass Hunger und Durst zwar nicht ausgelöscht wurde, aber für viele Menschen keinen Alltag mehr bedeutet. Dass wir in vielen Teilen der Welt Wärme, Nahrung und Unterschlupf flächendeckend bereitstellen können. Wie verbunden wir heute sind. Wie Freundschaft und Liebe den gesamten Planeten umspannen kann. Wir können unsere Eltern und Großeltern länger erleben. Sie können ihre Enkel und manchmal sogar ihre Urenkel aufwachsen sehen. Wir schaffen ganze neue Welten und können sie anderen tatsächlich zeigen. In Bildern, Ton und sogar subjektivem Erleben. Ich erzähle ihm von unseren Träumen vom Weltall. Von unseren Ambitionen und unglaublichen Errungenschaften. Wir sind eine widersprüchliche Spezies geworden. Voller Kontroversen und Kontraste. Wir sind erstaunlich. Wir sind menschlich. Saab betrachtet seine Nachfahren und ich merke, wie müde er ist. Es kann nicht einfach sein, diese Geschichte von hunderttausenden Jahren zu verarbeiten. Ich bringe ihn an einen ruhigen Ort. Ein Fluss gluckert hier zwischen hohem Gras und in der Ferne hat man Blick auf die Berge. Hier fühlt Saab sich wohl. Die Sonne geht hinter den Gipfeln unter und wir betrachten stumm das wunderschöne Bild von Rot, Lila, Blau und Weiß. Es ist dieselbe Sonne, die auch in seiner Welt unterging und heute in unserer. Ihr am Ende des Tages sehnsüchtig nachzusehen, mit der Hoffnung, dass sie morgen wieder aufgeht, ist ein Gedanke, den er genauso gut kennt wie ich. Ich sehe zu ihm rüber und denke darüber nach, wie er, obwohl alles hier fremd ist für ihn, die Grundsätze unserer Reise gut begreifen kann. Wie er ein Teil von unserer modernen Gesellschaft ist, wie alle tragen in etwa sein Gehirn, und nehmen die Welt im Unterbewussten genauso wahr wie er. Die Sonne verschwindet und Dunkelheit legt sich über das Land. Die Sterne blitzen auf und Saab erkennt den Anblick und die Konstellationen nur zu gut, auch wenn sie etwas verschoben wirken. Er spürt die gleiche Sehnsucht wie ich, einmal nach dort oben zu gelangen. Und ich merke, wie es ihn freut, dass wir diesem Traum etwas näher gekommen sind. Es gibt Dinge, die ändern sich auch in 300.000 Jahren kaum. Es ist Zeit für Saab zurückzukehren. Ich bringe ihn in die Vergangenheit, zu seiner Familie, zu seinen Leuten. Er sieht die Welt nun ein bisschen anders, erzählt er mir. Wenn morgen die Sonne aufgeht, dann wird er neue Dankbarkeit empfinden. Vielleicht wird er mal wieder zu den heißen Quellen gehen und den Dampf mit neuen Augen beobachten. Er vertraut mir auch an, dass er froh ist, nicht mit unseren Problemen leben zu müssen. Sie überfordern ihn. Er würde sich hilflos fühlen. Ich bemerke, wie meine Stimme bricht, als ich ihm antworte, dass wir uns meistens nicht viel anders fühlen. Als ich mich verabschiede und Saab hinter mir lasse, ruft er mir noch nach, dass die Menschlichkeit in uns nie verloren gegangen ist, auch wenn düstere Begehren sie manchmal übertönen können. Ich drehe mich zu ihm um. Er steht neben dem prasselnden Feuer und seine Augen leuchten im flackernden Licht. Es herrscht Stille. Dann hebt er seine Hand zum Abschied und murmelt ganz leise, sodass ich ihn fast nicht mehr verstehe, dass er hofft, dass wir es schaffen. Hebe meine Hand ebenfalls zum Abschied und rufe ihm zu, dass ich ihm verspreche, dass wir alles dafür tun werden. Als ich ihn zurücklasse, verfestigt sich dieser Gedanke in meinem Kopf. Wir können gar nicht anders, als es mit aller Kraft zu versuchen. Seit tausenden Jahren treibt uns die Ambition durch das Leben. Kann sie uns noch einmal dazu bringen, über uns hinauszuwachsen? Dazu, das Richtige zu tun und uns vor uns selbst zu retten? In mir breitet sich Vertrauen aus. Wir sind die Menschheit. Vor 300.000 Jahren genau wie heute. Wir sind zu vielem fähig. Wir haben viele Hindernisse überwunden. Für uns, für diejenigen, die nach uns kommen. Wir sind in gewisser Weise die Gebieter dieses Planeten geworden. Und nun müssen wir zu seinen Hütern werden. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euer Podcast-Hunger konnte gestillt werden. Neue Folgen von Ein großer Schritt für die Menschheit gibt es jeden zweiten Dienstag. Folgt dem Podcast gerne überall, wo es Podcasts gibt. Und lasst mir auch gerne das ein oder andere Kommentar da. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch weiterhin eine gute Zeit auf dem kleinen Fels in der Dunkelheit. Und wenn es mal wieder düster wird, dann denkt daran, Licht findet immer einen Weg.